Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, David Bauer.
Ozapft ist zwar noch nicht die diesjährige Wiesn, aber dafür eine neue Podcast-Folge. In dieser wird es um die Privatbrauerei Truma gehen, die nicht nur in Obertrum für ihre Bierspezialitäten mit Naturhopfen bekannt ist und, wie wir im Podcast feststellen werden, auch noch für andere Spezialitäten, mit denen man vielleicht gar nicht rechnen würde. Aber nicht nur für diese, sondern auch für ein klares Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit und für jede Menge Pioniergeist, den es für beides braucht. Über diesen spreche ich heute mit Seppi Siegel, der mir gegenüber sitzt und der das Familienunternehmen in 8. Generation leitet. Spoiler-Alarm, zum Ende wird er uns noch 3 Tipps verraten, die er für seinen Pioniergeist stets beherzigt. Mensch, ich freue mich total, weil es ein großartiges Thema ist. Herzlich willkommen bei uns in Linz.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Die Zapfanlage ist irreparabel kaputt. Gruselige Vorstellung, ich weiß.
Horrorvorstellung.
Und du kannst nur noch ein einziges Bier für den Rest deines Lebens zapfen. Welches wäre das und warum wäre es natürlich das Trummerpilz?
Es wäre das Trummerpilz.
Habe ich mir gedacht.
Warum es das Trummerpilz wäre?
Ja.
Ja, weil ich liebe trockene, bittere Biere und das ist im Trummerpilz für mich perfekt vereint. Ja, simple as that.
Simple as that.
Und weil es natürlich, ich kann gar nicht anders. Es ist Familienerbe sozusagen.
Da muss man durch. Ich habe ja selber schon in der Trummerei das Bier regelmäßig getrunken und da kann ich die Hand für ins Feuer legen. Auch als Nicht-Biertrinker macht mir das eine große Freude. Ich würde sagen, wir stoßen beim Gedankensprung drauf an. Ein Seital, eine halbe oder eine Mass. Die einzig wahre Biergröße ist?
Für mich ein Seital.
Eine Sache, die Bierbrauer und Führungskräfte verbindet?
Ich würde mal sagen, im Idealfall der Umgang mit den Menschen. Die Ehrung.
Deshalb ist beim Klimaschutz noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Weil ich glaube, dass wir als Menschheit viel bewegen können, wenn der Wille da ist. Deswegen glaube ich dran.
Mehrweg statt Einweg, weil?
Weil Mehrwegflaschen bis zu 50 Mal, glaube ich, wiederbefüllt werden können und Mehrweg auch irgendwie total sinnvoll ist beim Bier und einfach aus der Flasche besser schmeckt.
Unser Pioniergeist in 3 Worten?
Generationendenken, Weltoffenheit und Geschmack.
Was in 8 Generationen Truma bis heute gleich geblieben ist?
Ich würde mal sagen, immer diesen Drang, sich weiterzuentwickeln, weiß vorauszudenken und offen zu bleiben und in Generationen zu denken, sonst würde es uns heute nicht mehr geben.
Und zuletzt eine Sache, die du trotzdem ganz bewusst geändert hast.
Ich habe auf neue Produkte gesetzt oder ich setze auf neue Produkte, die nicht nur Bier sind.
Ja, auf die werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Davor würde ich gern das Interview starten mit einer kleinen Zeitreise, und zwar zurück ins 17. Jahrhundert. Damals war die Weltbevölkerung so roundabout 560 Millionen Menschen, also wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir heute haben. Das hat aber nicht verhindert, dass schon damals findige Leute angefangen haben, nämlich im Jahr 1601 im Salzburger Seenland Bier zu brauen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen vor. Seit 1775 ist die Brauerei im Besitz eurer Familie.
Ja.
Und wenn wir nochmal ein wenig vorspulen, sitzen wir zwar jetzt heute hier und unterhalten uns über all das, was seitdem passiert ist, all das, was in Zukunft passieren soll. Und ich könnte jetzt eigentlich damit starten, eine Liste an den Preisen vorzulesen, die ihr bereits abgeräumt habt. Und vermutlich würde ich damit nicht zum Ende kommen. Deswegen finde ich schlauer, du verrätst unseren ZuhörerInnen einfach selbst, was euch auszeichnet.
Also Auszeichnungen sind immer so eine Sache, ne? Wir freuen uns natürlich enorm, dass wir Qualitätsauszeichnungen bekommen haben, vielfache in der Vergangenheit und auch immer wieder. Die größte und schönste Auszeichnung ist einmal grundsätzlich, wenn Menschen unser Bier kaufen und unser Bier schätzen und trinken, weil das ist das Einzige, was zählt. Auszeichnen per se als Unternehmen, glaube ich, ist es einfach, dass wir ein Lebensmittelunternehmen sind, eine Brauerei, eine Privatbrauerei sind, die immer schon anders gedacht hat, die immer schon andere Wege auch eingeschlagen hat, sich in der Nische positioniert hat und durchaus hier sehr, sehr hohe Qualitätsverständnis hat.
Wenn du schon sagst, dass ihr eine Privatbrauerei seid, die auch vor allem inhabergeführt ist und unabhängig ist, ihr nehmt euch ja die Freiheit, Bier und all das, was jetzt noch daraus entsteht, nach euren eigenen Wertvorstellungen zu brauen. Was sind so typische Werte, die euch da am Herzen liegen?
Grundsätzlich brauen wir unsere Biere mit mehr Zeit. Also wenn wir jetzt über das Produkt selber sprechen, geht es um die Langsamkeit in der Produktion, die macht einen Riesenunterschied. Das heißt, wir sind Slow Brewing zertifiziert, als erste Brauerei in Österreich. Mittlerweile sind es mehrere Brauereien. Und der Zeitfaktor spielt wie in anderen Lebensmitteln eine große Rolle. Die Langsamkeit hat einfach Auswirkungen auf Geschmack und Bekömmlichkeit. Wir brauchen unsere Biere mit einer offenen Vergärung, die heutzutage auch nicht mehr allzu alltäglich ist. Das haben wir weiterentwickelt, haben hier eigenes Patent entwickelt. Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass wir eben ohne Stress und Druck hier die Hefe vergären lassen. Und wir setzen ausschließlich Naturhopfen ein, der aus Deutschland, aus Österreich kommt. Und das ist unser DNA auch, weil wir als Familie Siegel immer schon, der Josef Siegel der Erste war Hopfenhändler und Hopfen liegt uns irgendwo auch in den Genen. Und wenn wir jetzt irgendwo über Werte sprechen, dann gibt es durchaus einige Werte, die für uns relevant sind und denen wir uns verschrieben haben. Eben Generationen denken. Ich bin als Familienunternehmer heute, denke über Themen nach und Investitionen nach, die vor allem eine nächste Generation betreffen. Also wir haben eine sehr hohe Langfristigkeit in unserem Denken. Wir nehmen uns die Zeit für unsere Kundinnen und Kunden, das ist uns auch extrem wichtig. Persönlichkeit mit Geschmack. Uns ist sowohl auf Produktebene, aber auch was Verpackung und Design betrifft, ist es uns enorm wichtig, hier mit Stil und Geschmack zu agieren.
Das sind also die wichtigsten. Ja, ist das auch so ein Stück weit eine Reaktion darauf, dass damit auch ein gewisses Lebensgefühl nach außen getragen werden muss? Weil wenn ich mir jetzt überlege, die Rohstoffpreise steigen immer weiter, dadurch auch die Preise für den Endkunden und ich weiß neulich, das letzte Bier, das ich neulich getrunken habe, war für 5 €. Das war vor 5 bis 10 Jahren völlig undenkbar, so viel für ein Bier auszugeben in der Kneipe oder im Wirtshaus. Ist das schon auch praktisch Teil der Idee, dass man maximale Qualität und auch ein gewisses Lebensgefühl vermittelt?
Es ist Teil der Idee, dass wir Wertschätzung für Lebensmittel vermitteln und das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich glaube, es ist einfach das Allerwichtigste, für gute Qualität einzustehen, weil das ist das Einzige, was wir unserem Körper direkt gönnen, neben Luft und Licht und Emotionen sozusagen, aber das produziert jeder Körper so. Es ist für mich enorm wichtig, hier weniger ist mehr. Vielleicht einmal seltener zu trinken, aber bessere Qualität, die einfach besser tut. Und dafür stehe ich ein und da bin ich absoluter Fanat für Lebensmittel, weil ich einfach daran glaube, dass es nicht egal ist und hochindustrialisierte Lebensmittel einfach schon ein Problem sind.
Wer jetzt glaubt, dass wir heute nur über Bier reden, den muss ich enttäuschen oder zumindest eines Besseren belehren. Wir reden nämlich auch über, und du hast es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so liebevoll als die kleine Schwester des Bieres bezeichnet, über Hafermilch. Und zwar über die Siegel Bio Hafermilch, die ihr rausgebracht habt. Da lautet die Devise ja gebraut statt einfach hergestellt. Wie kommt das zustande und was ist damit gemeint?
Ja, es ist wirklich die kleine Schwester. Es ist im ersten Moment total irritierend. Viele Leute sagen, warum macht sie jetzt Hafermilch? Wir als Brauer sind seit Jahrhunderten vegan, Lebensmittelproduzenten sozusagen. Das Einzige, was beim Bier eventuell nicht vegan sein kann, ist der Etikettenleim. Aber sonst ist Bier ein veganes Lebensmittel. Und wir haben jetzt das jahrhundertealte Brauerwissen angewendet und haben aus diesem mit zwei Braumeistern über 3 Jahre das Produkt und die Rezeptur entwickelt und haben das Gerstenmalz genommen und mit Hafer vermengt. Und das Gerstenmalz ist unsere DNA sozusagen, da kennen wir uns aus. Und wir machen als Brauer schon seit Jahrhunderten das, dass wir die Enzyme mit den natürlichen Enzymen aus dem Gerstenmalz den Zucker und die Proteine aus dem Malz lösen. Und das haben wir jetzt mit dem Hafer und Gerste gemeinsam gemacht. Und dadurch, dass wir die Gerste einbringen, ist es erstens total unvergleichlich, weil es auch sensorisch ganz spannend ist, die Gerste, und einen total runden Geschmack einbringt. Aber auch, es ermöglicht uns, dass wir keine technischen Zusätze und Enzyme einsetzen. Und das in diesem Fall wirklich ganz natürlich einbrauen und das wirklich auch bei uns in der Brauerei machen.
Also wenn ich das jetzt so sehe, diesen Herstellungsprozess, und es dann vergleiche damit, wie eine herkömmliche Kuhmilch entsteht, ist das ja viel näher an eurer Profession dran als an der Profession von dem Kuhmilchproduzenten, oder?
Absolut. Das sehen nur die meisten noch nicht so sozusagen. Also es ist, wird eben irritierend wahrgenommen, aber es ist in Wirklichkeit unsere volle DNA, dass wir vegane Lebensmittel produzieren. Und wirklich, da haben wir ein Know-how, das uns keiner so schnell nachmachen kann. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir als Brauereien und Privatbrauereien hier eine ganz wesentliche Rolle in der Zukunft haben können, nämlich auch wirklich für guten regionalen Geschmack zu sorgen. Ich glaube, dass in dem Segment vor allem, und ich bin davon überzeugt, dass pflanzlich ganz eine wichtige Fragestellung der Zukunft ist, sowohl, es gibt ja viele Gründe, warum Menschen hier vielleicht Alternativen suchen, aber auch gesundheitliche Gründe. Und ich glaube einfach, dass wir Brauer hier noch ganz toll viel Geschmack in diesen Bereich bringen können. Und die Reise, die wird wahrscheinlich durchaus auch noch weitergehen. Wir werden aus diesen Hafergersten, aus dem Getreide werden wir Lebensmittel produzieren, die hochwertig sind und die vor allem schmecken. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Es geht gar nicht so sehr um die dogmatische Frage, ob vegan oder nicht vegan. Es geht darum, dass es einfach schmecken muss. Und dann ist es nebensächlich, ob es vegan ist oder tierisch ist. Und ich bin null dogmatisch. Ich esse und trinke genauso gern tierische, aber höchste Qualität, auch was den Käse betrifft. Und ich glaube, das muss die Reise sein. Mehr pflanzliches, aber gute Mischung und nicht dogmatisch. Es bringt uns alle nichts, wenn wir uns gegenseitig angreifen. Ich glaube aber, dass es durchaus notwendig ist, pflanzlicher uns zu ernähren.
Du sprichst mir aus der Seele, wenn ich den Hafer-Cappuccino von meiner Freundin probiere, denke ich mir jedes Mal, wir sind noch nicht so weit. Und jetzt sehe ich gerade, hast du auf den Tisch gestellt, eine Probierpackung von euch. Mein Vorschlag wäre jetzt einfach mal, beziehungsweise du hast es auch schon vorher angeboten, wir machen einfach mitten im Podcast jetzt einen Live-Geschmackstest.
Jawohl, ich schenke dann Schluck ein.
Bin ich gespannt. Jetzt muss auch liefern.
Kann ich.
Danke sehr.
Bitte sehr. Ich glaube, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wir müssen uns auch davon lösen, dass man das immer vergleicht. Ich sehe das auch so, guter Cappuccino ist was Hervorragendes. Aber es sind zwei verschiedene Lebensmittel und es hat zwar durchaus ähnliche Anwendungsbereiche, aber es hat sensorisch vielleicht ganz andere Stärken und Schwächen, beide Lebensmittel, aber auch eben gesundheitlich. Und darum glaube ich eben, dass es gar nicht so wichtig ist. Wir haben zum Beispiel am Anfang geglaubt, wir müssen das Weiß irgendwie hinkriegen, aber es ist die Farbe, wie es aus dem Sud rauskommt. Ja. Und es ist einfach ein anderes Lebensmittel und ich glaube, das ist ein Teil der wichtigen Entwicklung, dass es eben nicht imitiert, sondern dass es ein eigenständiges Lebensmittel ist, das seine gesundheitlichen oder seine ernährungsphysiologischen Aspekte hat, genauso wie die tierischen Produkte Aspekte haben. Und dann kann ja selber jeder entscheiden, was schmeckt besser, was tut mir besser. Das, glaube ich, ist das Wichtigste.
Ich mache jetzt mal Versuchskaninchen.
Bitte.
Also ich muss schon mal sagen, Farbe wird mich jetzt gar nicht stören, weil ich glaube tatsächlich über diese viele Jahre, die man jetzt schon Hafer, Soja, whatever Milch erlebt hat, hat man sich auch daran schon ein bisschen gewöhnt. Und ich finde auch diesen Ansatz einfach natürlich zu lassen, finde ich den viel klügeren in dem Kontext. Geruch finde ich mega spannend, weil das sehr viel milder und natürlicher ist als das, was man, wenn man so eine typische Packung aus dem Supermarkt ausmacht. Und jetzt noch den Geschmackstest. Ja, das bestätigt genau das, was der Geruch einfach verspricht. Das ist sehr viel natürlicher. Und ich finde sogar, Es ist sehr viel näher an einer Kuhmilch dran, als ich es von den bisherigen Produkten gewohnt bin. Also das ist einfach mein Eindruck. Mhm. Vielleicht ist es wirklich die Natürlichkeit, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, und das ist eigentlich für mich ein Ausschlusskriterium bei pflanzlicher Milch, dass ich das sogar mit einem Müsli lecker finden würde. Und also ich habe sowieso kaum Kuhmilch zu Hause, wenn dann eigentlich wirklich tatsächlich für Müsli. Und da wäre das auf jeden Fall eine Alternative, die ich völlig ernst nehmen würde.
Es funktioniert super für alles Mögliche in der Küche. Wir haben mehrere Köchinnen schon, die mit dem gekocht haben. Und wir kriegen regelmäßig das Feedback, dass es in der Küche super funktioniert, wenn nicht besser funktioniert, weil es geschmacklich einen rund ist und spannenden Komponenten haben. Das freut mich. Jede einzelne Köchin und Koch, die mir das rückmelden, ist für mich immer ganz toll, weil ich sehe da wirklich unsere Mission, dass wir hier noch mehr Geschmack einbringen, dass wir sind Geschmacksnerds sozusagen, als Bierbrauer immer schon. Wir schauen uns unsere Biere ins letzte sensorische Detail an. Und ich glaube, dass es hier auch noch wirklich einen Bedarf gibt für erstens volle Regionalität, es sind alle Rohstoffe österreichisch und aber auch geschmackliche Güte gibt, die einfach faszinierend ist. Und da glaube ich, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und dann wird's auch richtig spannend.
Was wird da noch kommen? Also ich denke jetzt zum Beispiel schon mal, du hast im Vorfeld die Barista-Milch zum Beispiel erwähnt. Also das sind sicherlich Dinge, an denen ihr schon arbeitet, oder?
Ja, wir wollen jetzt sozusagen eine professionelle Linie entwickeln, wo man wirklich für Köchinnen und Köche, also ich war jetzt gerade selber in Südtirol und habe erlebt, wie toll da eigentlich schon mit Hafer im Dessertbereich gekocht wird. Man merkt überhaupt keinen Unterschied mehr. Und davon gehe ich aus, dass das die Zukunft sein kann, aber Köchinnen und Köche brauchen einen guten Rohstoff, ein gutes Lebensmittel, um daraus was zu kreieren. Und darum werden wir sowohl für die Küche, aber auch natürlich geht es da um die Barista, um den Kaffee, um hier eine Güte zu entwickeln, die vielleicht da, das merken wir jetzt in der Entwicklung von der schäumbaren Qualität, auch den Kaffee gar nicht so drüber bügelt, sondern auch die Kaffeenoten durchaus mehr existieren. Das wäre so das Ziel und in die Richtung spüren wir gerade, dass die Reise geht, dass eben der Kaffee seinen eigenen Charakter behält und dann aber diese Nuance an getreidigen Noten dazukommen. Mhm. Genau, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht kurz erwähnen darf. Ja. Natürlich, wir haben jetzt, glaube ich, enorm Gusto drauf gemacht. Wenn jemand eine Kostprobe will,
einfach
Österreich, österreichweit bei DM erhältlich und in Salzburg auch bei Spar und bei regionalen Bioläden. Also ich kann mir vorstellen, dass man natürlich jetzt da enorme Lust drauf kriegt und es wäre schon schade, wenn man dann dieses Interesse nicht decken könnte.
Ich helfe sogar noch kurz mit. Es ist auf jeden Fall ein gelber Karton und es steht Siegel, Bio, Hafer und Gerste drauf und ich finde auch das Design entspricht wirklich der Natürlichkeit, die darin steckt. Damit diese Natürlichkeit erhalten wird, und du hast eben gerade schon die Rolle der Rohstoffe angesprochen, die wir brauchen, wird es nicht drum herum kommen, dass wir als Unternehmer und als Unternehmerinnen uns noch stärker dafür einsetzen, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt werden, dass alles dafür getan wird, dass der Klimaschutz vorangetrieben wird. Und da geht ihr natürlich mit eurer Brauerei doch schon einen steilen Weg nach vorne. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass ihr auf Mehrweg umsteigt seit dem Jahreswechsel. Und ich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist ja mit dem Pfandsystem praktisch groß geworden. Also bei uns war das völlig Usus. Und für mich war das damals schon auch ein Mini-Kulturschock, in Österreich die ersten Flaschen wegzuschmeißen, statt zu recyceln. Mhm. Und habe auch ehrlich gesagt nie verstanden, warum das System hier noch nicht so weit ist. Und tatsächlich auch nachgelesen, wie sehr das schon in der Bierbranche vertreten ist, dieses ganze Mehrwegsystem. Und es hat dann auch gar nicht so riesig Fuß gefasst. Warum braucht es da so Vorreiter wie euch, die da vorangehen und nicht die Großen?
Also grundsätzlich muss man eins sagen, wir haben in Österreich schon ein funktionierendes Mehrwegsystem im 0,5er-Bereich.
Ja.
Also das ist so, das ist sogar besser wie in Deutschland, weil in Deutschland gibt es sehr viele Individualflaschen und da ist das ein Riesenthema. Da sind wir in Österreich relativ... da gibt es wenig aus. Also wir sind zwar, ich habe es jetzt erst schon erwähnt, wir sind anders wie die anderen, wir haben zwar unsere eigene Flasche, aber es gibt ein funktionierendes Mehrweg NRW-Flaschensystem.
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen, die vor meiner Zeit waren, ich bin jetzt seit 10 Jahren zurück in der Brauerei und für das Unternehmen, hat sich in der 0,3er-Flasche das irgendwo anders entwickelt und kann es auch nicht nachvollziehen ganz, aber man merkt jetzt schon, dass hier Bewegung reinkommt und dass hier auch in der 03er-Bereich die Erkenntnis reift, dass einfach Mehrweg durchaus sinnvoll ist. Es ist ja in Österreich auch so, dass unsere Wege auch sehr kurz sind. Ne? In Ländern, wo die Wege das Fünffache oder das Zehnfache sind, macht es relativ wenig Sinn, Mehrweg zu fahren. Aber in Österreich, aufgrund der Kompaktheit des Landes, ist es da sehr sinnvoll. Wir gehen einfach den Weg voraus und haben jetzt 100% auf Mehrweg umgestellt. Das ist einzigartig in der Branche, weil wir davon überzeugt sind, dass es für uns die bessere Lösung ist. Und einfach hier sowieso in den letzten Jahren einige Aktivitäten gemacht haben, weil ich davon überzeugt bin, dass es notwendig ist. Ich habe das in mir, bin getrieben von diesen Fragestellungen. Und so kann ich halt Step by Step setzen wir diese Themen um.
Zum Beispiel auch mit der Photovoltaikanlage, die schon 80% eures Eigenstrombedarfs deckt. Was ich dahingehend besonders spannend fand, war, dass das über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde, die hieß Sonnenfunding. Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen mitnehmen, was damals die Idee war.
Ja, also wir haben schon dreimal gefundet, Sonnen gefundet, oder beziehungsweise das erste Mal waren Tanks und dann haben wir zwei Runden Sonnenfunding gemacht. Wir mussten vor ein paar Jahren das Dach komplett sanieren und dann haben wir uns natürlich mit der PV auseinandergesetzt. Und weil wir es natürlich extrem spannend finden, Menschen zu integrieren mit unserer Brauerei, haben wir relativ bald dann das Thema Crowdfunding, Crowdinvesting dann auch geprüft und freuen uns, dass dann, gab es um die 400 Funderinnen, uns da unterstützt haben mit verschiedenen Paketen. Wir haben mittlerweile eine 650 kW Peak-Anlage am Dach, ca. 4000 Quadratmeter. Und wir können eben bilanziell produzieren wir die Menge, 80% der Menge an Strom, die wir benötigen. Natürlich mit Einleiten und Kaufen, weil gerade in der Nacht haben wir noch keine Speicher installiert. Das ist einer unserer nächsten Schritte. Wir gehen jetzt auch zum ersten Mal in batterieelektrische Mobilität, was die Auslieferung betrifft, weil wir durchaus um 16 Uhr, wenn der LKW auf den Hof kommt, in den LKW einiges an Sonnenstrom noch reinbringen. Das heißt, wir haben da schon eine enorme Menge an Sonnenstrom jetzt schon. Unser Ziel ist es, jetzt den Einsatz der Primärenergie durch Investitionen in eine Kühlanlage, eine neue und andere Themen so runterzubringen, dass wir eigentlich 100% der Menge, die wir selbst verbrauchen, auch produzieren. Und natürlich, dann geht es um die Frage Speicherungen. Mobilität ist sowieso, wie gesagt, LKW ist jetzt der nächste Schritt. PKW haben wir eigentlich praktisch alle ersetzt. Und mein Endziel ist es wirklich, mit unserer eigenen Sonnenstrom dann auch unser Bier regional auszuliefern.
Wenn ich es mal zusammenfasse, also wir haben die Photovoltaikanlage, die den Eigenstrombedarf schon nahezu deckt. Wir haben das Thema Umstellung auf Mehrwegflaschen. Wir haben generell auch das Thema Sortiment erweitern hin zu, ich meine, Hafermilch ist ja wirklich von Haus aus alkoholfrei, also es wird automatisch das alkoholfreie Sortiment erweitern, das pflanzliche Sortiment ist gut, das zählt das Bier auch dazu, aber all das, was sich da aktuell tut, das spricht ja schon eine sehr zukunftsweisende, zukunftsdenkende Sprache.
Ich möchte nur eins ergänzen.
Ja.
Wir sind schon seit über fast 15 Jahren aus dem Erdgas ausgestiegen,
okay, wow.
Respektive aus dem Erdöl. Also mein Vater ist damals direkt, Brauereien brauchen Wärme, Dampf, das kann man über fossil oder eben jetzt mittlerweile dann immer mehr nicht fossil. Und mein Vater ist damals direkt aus dem Erdöl in eine Hackschnitzel-Bioanlage gegangen und somit brauen wir unsere Biere mit eben Holz. Hackschnitzel, steht auf unserem Brauereigelände, versorgt, wird von der Gemeinde betrieben, versorgt mittlerweile, ich glaube, gute 90% der Haushalte in Obertrum. Also es ist nicht nur für uns. Und wir beziehen von diesem Werk die Wärme. Und das ist ein Unikum. Also so einen hohen Sonnenstromanteil und kein Erdgas mehr involviert, das ist einzigartig in der Branche. Dorthin werden wir uns wahrscheinlich bewegen. Aber da sind wir schon seit einigen Jahren und hat uns natürlich jetzt in der Krise, in der Teuerungskrise, zwar alle anderen Kosten sind genauso explodiert, aber es hat uns ein bisschen eine Lockerheit oder Erleichterung reingebracht, weil man zwar indexiert, natürlich auch abhängig ist, man ist aber nicht 1:1 vom Erdgaspreis.
Ja, die Summe all dieser Maßnahmen, die zahlt ja total auf eure Philosophie ein, dass man Unternehmen nicht nur nach Gewinnen bewerten sollte in Zukunft, sondern auch vor allem anhand von ihrem sozialen und ökologischen Engagement. Und es gibt ja bereits diese Gemeinwohlbilanz, die da einen ersten Ansatz hat, wie man das lösen kann. Von dem lasst ihr euch auch bilanzieren. Magst du mal schnell erklären, was die Idee dahinter ist, warum ihr euch dafür entschieden habt und vor allem auch in weiterer Folge noch an alle, die zuhören und vielleicht selber Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, noch wie so eine Art Appell richten, warum man sich genau über so einen Schritt auch für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen kann.
Also die Gemeinwohlbilanz. Ich bin vor 10 Jahren zurückgekommen, wurden dann auch kontaktiert. Ich habe damals gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, dass ich mich überhaupt einfinde im Unternehmen. Aber nachdem ich, wie schon gesagt, mich diese Themen seit Kindheit beschäftigen und treiben, es ist wirklich so, kann mich erinnern, durchaus immer wieder ziemlich aufgeregt, wenn meine Eltern mit 2 Autos in die Stadt gefahren sind, obwohl es vielleicht das irgendwie kombinieren hätten können. Das zeigt irgendwie, dass das in mir drinnen ist. Und ich sehe die Gemeinwohlbilanz aus mehreren Perspektiven durchaus spannend. Wir haben die 3. bis jetzt gemacht, 3-mal bilanziert. Zum einen ist es eine spannende Möglichkeit, wirklich zu dokumentieren, welche Fortschritte man macht. Es ist ein Management-Tool, wo man auch wirklich die Kultur des Unternehmens verändert und auch immer mehr sich diese Fragestellungen verselbstständigen. Und man reflektiert gemeinsam, so wie in jeder Lebensphase, es ist immer spannend, sich dann einmal die richtigen Fragen zu stellen. Die Gemeinwohlbilanz stellt Fragen, die sind manchmal durchaus aufwendig zu beantworten und es ist durchaus zeitintensiv, aber es ist wie im echten Leben, wenn man durch so eine Phase durch ist, dann ist man vielleicht auch schon wieder einen Schritt mehr gewachsen. Und das ist die interne Perspektive, als Management-Perspektive sozusagen. Und extern ist es die ganz klare politische, gesellschaftspolitische Forderung, dass Unternehmen in der Zukunft nicht nur nach finanziellen Gewinnen beurteilt werden, sondern dass einfach soziale und ökologische Fragestellungen in diese Beurteilung mit einbezogen werden und Unternehmen, die sich vorher bemühen, Dinge richtig zu machen, dann auch steuerlich anders behandelt werden. Dazu stehe ich, dass es einfach nicht sein kann, dass man Kosten externalisiert und das dringend notwendig ist, hier eine neue Systematik zu entwickeln. Wie das dann heißt, das ist dann eigentlich sekundär. Es geht darum, dass Unternehmen in der Zukunft anders bewertet werden müssen. Natürlich immer im Kontext einer weltweiten Situation und es ist die Herausforderung, dass wir bei uns schon sehr, sehr hohe Standards haben. Aber wir können nur meiner Meinung nach vorausgehen und da sehe ich trotzdem riesige Chancen.
Mhm. Jetzt bin ich mal noch gemein und formuliere eine Frage so mit ein bisschen Klischeebehaftung. Ich denke bei Bier an eine total urige Kneipe, an irgendeiner Beisel, wo sich ein Stammtisch trifft mit diesen, in Anführungszeichen, echten Männern, die sich total über diese grüne Ideologie aufregen, die alkoholfreie Produkte ablehnen, die sich über pflanzenbasierte Lebensmittel echauffieren, die den Markt gerade erobern. Ist das Vorurteil veraltet, das ich hier anspiele? Ist die Zielgruppe von euch eine ganz andere oder beides?
Beides. Also es gibt sicher, das ist das Schöne am Bier. Bier ist ein total geerdetes Produkt. Wir sind wirklich mit allen möglichen Menschen in Kontakt und ich weiß, dass es die Leute gibt, die genauso denken und das ist ganz klar. Schön wäre es, wenn wir es vielleicht irgendwie schaffen, gerade als Brauerei beim Bier irgendwie auch den Diskurs zu stärken, vielleicht auch das Verständnis, dass das Verständnis reift, dass wenn eben so wer wie wir oder auch ich persönlich dahinter stehen, dass es vielleicht nicht nur, wie er immer mal es nennt, Bullshit ist oder so, sondern dass es durchaus vielleicht da was dran ist, was nicht so unspannend ist oder auch sinnvoll ist. Die Diskussionen sind sicher da, was diese Themen betrifft, verhärtet. Aber ich glaube, das wird sich Schritt für Schritt sozusagen, die Erkenntnis wird sich durchsetzen, dass da durchaus Veränderung notwendig ist. Und es gab immer schon Veränderung und natürlich ist es für die Menschen extrem schwierig, wenn man Zeitraum X irgendwas gewohnt sind, dann sich wieder weiter zu verändern. Aber es gab den Stillstand nie.
Kein Stillstand, Veränderung, Weiterentwicklung, Stichwort Pioniergeist, das ich am Anfang angesprochen habe. Ich würde gerne abschließend noch 3 Tipps aus dir rauskitzeln, wie du und dein Team es immer wieder schaffen, euren Pioniergeist immer wieder zu entfachen, zu entfesseln, dass genau diese Schritte eingeleitet werden.
Naja, wir sind ja ein durchaus kleines mittelständisches Unternehmen. Wir haben 70 MitarbeiterInnen. Und da kommt natürlich in so einer Größenordnung sehr viel der Geist von mir persönlich. Und treibt mir einfach an, in die Welt zu schauen, Dinge anzuschauen, wo was passiert woanders, was, also diese Weltoffenheit und durchaus auch das Unterwegssein, das ist sicherlich was, was einfach diesen Innovationsgeist und diese Veränderung ins Unternehmen bringt. Ich glaube, es ist auch durchaus wichtig, dass man dann diese Kultur im Unternehmen auch irgendwo ermöglicht. Das ist nicht immer ganz leicht, vor allem in Zeiten einer Transformation. Das ist was, was ich selber momentan durchaus erleben darf, dass Change Management, Veränderung von einem Geschäftsfeld und Erweiterung der Geschäftsfelder durchaus Herausforderungen bringt. Aber ich glaube, da muss man daran arbeiten, Coaching und eine Kultur der Veränderung durchaus etablieren. Ich bin immer ein Riesenanhänger von umgeben von Menschen, die einen inspirieren und weniger sudern, weil das ist eigentlich das, was uns voranbringt. Das kann enorm viel Motivation und Innovationsgeist hervorbringen, wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt und sich da auf einem guten Level austauscht.
Ich würde sagen, wir stoßen drauf an. Herzlichen Dank für das tolle Interview, für die tolle Podcast-Aufnahme.
Dankeschön. Zum Wohle.
Zum Prost. Prost.